Labor ist erstmal Labor. Jedem Labor werden gute und richtige Untersuchungen gemacht, aber der Unterschied liegt in der Interpretation.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Diesmal dreht sich alles ums Blut. Ich bin Jasmin Niederstenschee, Fachredakteurin des Magazins Komet. Mit Lothar Ursinus spreche ich darüber, wie man Blutwerte ganzheitlich interpretiert. Der Heilpraktiker ist Spezialist auf dem Gebiet der Blutdiagnostik und führt ein Labor in Hamburg. Ja, lieber Lothar, herzlich willkommen zum Podcast Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich, dass wir heute sprechen.
Hallo Jasmin, ja, vielen Dank für die Einladung und Dankeschön, dass ich die Möglichkeit habe, auch mit deinem Podcast teilzunehmen.
Ja, vielen Dank. Heute befassen wir uns mit dem Thema Blutwerte ganzheitlich interpretieren. Aber bevor wir das tun, wäre es super, wenn du dich unseren Hörern kurz vorstellen könntest. Also wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, ich bin Lothar Ursinus, von Hause aus eigentlich Betriebswirt. Ich habe mal einen kleinen Verlag geleitet, der zur Bertelsmann-Tochter gehörte, aber mich dann doch nochmal umorientiert mit Anfang 30, weil ich festgestellt habe, mein Weg ist doch ein anderer, habe eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht und relativ schnell auch eine Praxis gegründet, die ich nach ungefähr 40 Jahren in jüngere Hände übergeben habe, weil ja, ich denke, das Leben muss irgendwo weitergehen und für mich als Aufgabe eher gesehen, dass ich mein Wissen, was ich in der Zeit angesammelt habe, auch weitergebe. Ein ganz zentrales Thema dabei spielt natürlich das Thema Labor. Und ich habe vor ungefähr 25 Jahren ein Labor in Hamburg gegründet, auch die Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin, deren Gastführer ich heute immer noch bin. Und meine Aufgabe sehe ich heute drin, also an Kolleginnen und Kollegen, das, was ich in den 40 Jahren gelernt habe, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Thema Labor, das auch entsprechend weiterzugeben.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du bist momentan dann noch aktiv im Labor und gibst dein Wissen weiter und vor allem natürlich zum Thema Blutdiagnostik. Du hast da mehrere Bücher geschrieben, aktuell auch eine Neuauflage deines Buches Blutwerte ganzheitlich interpretieren. Das ist ja das Thema, wo wir uns heute ein bisschen näher mit beschäftigen möchten. Bist du denn damals überhaupt zur Blutdiagnostik gekommen? Was fasziniert dich denn an dem Thema Blut und an der Blutdiagnostik?
Ja, ich habe begonnen klassische Homöopathie und mir war das dann aber irgendwo auch dann doch viel zu aufwendig, muss ich sagen. Bin dann in so eine Alternativdiagnostik gegangen. Das war in erster Linie, dass ich über Augendiagnose diagnostiziert habe, dann auch über körperliche Diagnostik, über Ohrakupunktur, bin dann zum Vega-Test gekommen und habe immer wieder gesehen, über diese alternativen Diagnostika, was der Patient hat. Aber ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau und wollte es gerne objektivieren. Und so bin ich dann in die Thematik Labor gekommen, als für mich eine objektive Diagnostik, die, und das habe ich dann irgendwann relativ schnell erkannt, auch Geheimnisse in sich bergen, die man dadurch darstellen kann, wenn man diese Laboranalysen halt nicht nur klinisch auswertet, sondern sie eben nach ganzheitlichen Gesichtspunkten darstellt.
Und was hat dich denn dazu inspiriert, dann auch Autor in dem Thema zu werden und Bücher darüber zu schreiben?
Naja, wie kommt eine Jungfrau zu einem Kind sozusagen, in dem von außen gefragt wird, kannst du nicht das, was du immer wieder durch Seminare und Veranstaltungen weitergibst, kannst du das nicht mal niederschreiben? Und dann habe ich angefangen, ich glaube 2008 war das, über das Ernährungskonzept, was ich entwickelt habe, das ist gesund und aktiv, ein Buch zu schreiben, weil eben der Verlagsleiter oder der Leiter des Verlages das Programm kennengelernt hat und sagt, das muss einfach veröffentlicht werden. Und so habe ich dann angefangen, erstmal über das Thema Stoffwechsel ein Buch zu schreiben in Verbindung mit dem Ernährungsprogramm. Dann die Organuhr, das war mir eine Auftragsarbeit. Das hat aber dann so viel Spaß und so viel Freude gemacht, dass ich dann auch angefangen habe, weitere Bücher zu schreiben, nämlich zum Thema Labor. Und mittlerweile ist mein 10. Buch erschienen, alles die letzten Bücher immer in Verbindung mit dem Thema Labor. Und ich habe festgestellt, dass es eine tolle Möglichkeit ist, das Wissen auch zu verbreitern, aber mein Wissen verändert sich auch immer wieder und deswegen halte ich das auch für ganz wichtig, Artikel zu schreiben, die ich in verschiedenen Zeitschriften veröffentliche und auch vor allen Dingen auch den Endverbraucher anspreche, also nicht nur den Therapeuten. Und das hat mich denn da auch zugebracht, dass ich, du hast es gerade angesprochen, das letzte Buch, was ich geschrieben habe, das Standardwerk quasi für den Therapeuten, Blut eben ganzheitlich zu interpretieren, das eben wirklich nur auf den Therapeuten abzustimmen, weil da viel, sehr, sehr viel Hintergrundwissen drin ist, was für den Therapeuten wichtig ist, spannend ist, interessant ist, auch Wechselwirkungen und Zusammenhänge darzustellen. Aber dieses tiefgründige Wissen muss der Endverbraucher nicht haben. Und daraufhin habe ich dann mit dem Verlag vereinbart, dass ich für den Endverbraucher ein separates Buch schreibe. Das ist jetzt das 10. Buch, was ich im Monat rausgebracht habe. Da geht es eben darum, das Blut eben für den Laien zu erläutern. Und da habe ich eben nur relativ kurz gefasst, ohne große Hintergründe, was bedeutet der Laborwert, was heißt es, wenn zu viel oder wenn der zu hoch oder zu niedrig ist. Und das Besondere dieses Buches besteht aber darin, dass ich zu jedem Blutwert quasi auch die analogen Entsprechungen aufgeführt habe. Das heißt, was bedeutet dieser Laborwert, wenn er zu hoch oder zu niedrig ist, für den Patienten auf einer seelisch-geistigen Ebene. Weil da findet er sich wieder und nicht unbedingt in der Symptomatik.
Hast du bereits Rückmeldungen vom Patienten und auch von Therapeuten zum Standardwerk Blutwerte ganzheitlich interpretieren bekommen? Was ist da so die Stimmung? Wie kommt es so an auf dem Markt?
Also zu dem ganz neuen Buch, das ist ja diesen Monat erschienen, habe ich dann gar keine Rückmeldung, also vom Laien. Aber ich habe natürlich von vielen Laien zu dem Vorgängerbuch Mein Blut sagt mir erhalten. Also die häufigste Aussage ist, dass das nachvollziehbar und verständlich dargestellt ist. Also für jedermann auch nachvollziehbar und verständlich. Und na, ich muss sagen, ich habe natürlich eine ganz große Fangemeinde unter den Therapeuten, die meine Laborseminare auch besucht haben. Und die sind natürlich froh und dankbar, das, was ich in den Seminaren vermittle, auch nachlesen zu können. Und da sind die Rückmeldungen sehr, sehr positiv, weil es immer wieder gesagt wird, verständlich geschrieben, nachvollziehbar geschrieben und so, dass man es auch verstehen kann.
Jetzt kennen die meisten natürlich das Blutabnehmen beim Arzt. Beim Heilpraktiker ist es wahrscheinlich eher weniger bekannt, zumindest bei den Leuten, die vielleicht noch nie beim Heilpraktiker waren. Ich kenne es selber aus dem Bekanntenkreis. Da kommt immer die Frage, ach, das dürfen die auch, das wusste ich gar nicht. Was ist denn so deine Einschätzung? Wieso sind Laboranalysen auch in der Naturheilpraxis wichtig? Und welchen Stellenwert haben sie denn beim Heilpraktiker?
Also ich sehe die Schulmedizin als eine hervorragende Medizin, die für Notfälle, für lebensbedrohliche Zustände oder eben auch für Palliativzustände zuständig sind, wo, sagen wir mal, eine Heilung wenig Aussichten hat. Das sind aber jetzt eben nur 20% von Erkrankungen. Und ich finde, die Schulmedizin ist eine sehr gute Alternative zur Naturheilkunde. Klammer auf, deswegen nenne ich die Schulmedizin auch die Alternativmedizin, weil Wir sind als Heilpraktiker eigentlich so mehr oder minder so die Fortsetzung des alten Hausarztes und nehmen uns Zeit für den Patienten. Darum finde ich die Anamnese auch eine ganz, ganz wichtige Institution oder hat für mich einen ganz wichtigen Stellenwert. Aber um eben etwas zu objektivieren, um frühzeitig zu erkennen, wo sind Entgleisungen im Stoffwechsel, da ist für mich die beste Methode, die wir haben und die sicherste Methode und eben auch die wissenschaftlich fundierteste Methode, die Laboranalyse. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass ich die richtigen, ausreichende Werte untersuche im Labor und darüber hinaus auch die Interpretation verstehe und die Interpretation eben richtig durchführe. Das ist die Voraussetzung. Und meine Vision besteht auch darin, dass ich mir wünsche, dass in den naturheilkundlich arbeitenden Praxen, was ja überwiegend Heilpraktiker sind und wenig Ärzte, sind aber auch in meinen Seminaren, dass ich denen mein Wissen zur Verfügung stelle und wir dadurch auch den Berufsstand des Heilpraktikers in der Außendarstellung einfach nochmal untermauern können oder, sagen wir mal, den Stellenwert auch heben können.
Was sind denn jetzt so die grundlegenden Unterschiede zwischen der klassischen Blutdiagnostik und der ganzheitlichen?
Also vom Ausgangspunkt her erstmal gibt es gar keine, weil das heißt, der klassische Schulmediziner, der ja, sag mal, begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, was er untersuchen darf. Der schaut sich die Laborwerte eigentlich nur dahingehend an, ob der Patient gesund oder krank ist. Und er sucht im Prinzip auch Erkrankungen, die er über eine Laboranalyse bestätigen kann. Also der Blickwinkel ist mehr in Richtung Krankheit. Der Blickwinkel in der ganzheitlichen Diagnostik, und da darf ich vielleicht mal ein Leitsatz von Professor Dr. Schule, einer, wenn man so will, meiner Grundausbilder, wenn man das mal so sagen darf, in Sachen Stoffwechselmedizin, der sagt beispielsweise, Gesundheit ist die schnellstmögliche Anpassung an wechselnde Bedingungen. Finde ich sehr gut, diesen Satz. Und wenn man das mal so ein bisschen im Kopf hin und her bewegt, dann geht es hier um das Thema Gesundheit. Und Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, sind ja keine lebensbedrohlichen Zustände, sondern sind Menschen, die entweder in der Schulmedizin nicht gehört wurden oder man hat nichts gefunden. Und teilweise sind sie auch nicht so schwer krank, dass sie in die Schulmedizin gehören, sodass, sagen wir mal, die Erkrankungen, die chronischen Erkrankungen, mit denen wir es ja überwiegend zu tun haben, diese Erkrankungen haben ja immer eine regulative Störung als Grundursache. Das bedeutet, den anabolen und den katabolen Stoffwechsel und der Patient, der zu uns in die Praxis kommt, hat genau in diesem Punkt ein Ungleichgewicht. Und es ist eine hervorragende Möglichkeit, wenn man die Labordiagnostik jetzt etwas verändert, und zwar dahingehend, dass die Interpretation der Laborwerte nach einer sogenannten Ampeldiagnostik gemacht werden. Das bedeutet, dass der Normwert, der in der Schulmedizin eine entscheidende Rolle spielt, hier natürlich auch wichtig ist, aber der Normwert wird nochmal in der ganzheitlichen Diagnostik unterteilt. Das bedeutet, ich habe einfach diesen Normbereich gedrittelt und das mittlere Drittel ist das Optimum. Das bedeutet, wenn dieser Wert sich dort befindet, dann kann man sagen, ist es der optimalste Laborwert, den man überhaupt haben kann. Dieses Feld wird in der Laborgemeinschaft für ganzheitliche Diagnostik grün dargestellt und geht dann nach links und rechts, sprich ins untere Drittel und ins obere Drittel, in einen gelben Bereich über, entspricht auch der Ampel. Das ist jetzt alles noch nicht, eine Ampel dürfte man quasi noch durchfahren. Und in der Diagnostik heißt es ist der Laborwert nicht optimal, aber es ist auch noch kein schlimmer Zustand. Sprich, es ist mehr oder minder eine regulative Störung oder eine funktionelle Störung, sodass wir quasi diesen Normbereich nochmal unterteilen. Und dieser Normbereich geht dann über in einen roten Bereich, sprich unten im unteren oder oberen Bereich. Wenn der Wert dann eben zu niedrig ist oder zu hoch ist, da sind dann die Schulmediziner oder das ist dann eine schulmedizinische Diagnostik, dass man sagen kann, jeder rote Wert ist natürlich mit mehr Beachtung ausgestattet, als wenn sich ein Wert im gelben Bereich befindet. Heißt aber auch, ich will das an einem Beispiel mal erläutern, sagen wir mal, der Langzeitzuckerwert zwischen 4,1 und 6,1 im Normbereich liegt bei, sagen wir, 5,9, dann ist das klinisch betrachtet absolut in Ordnung. Naturheilkundlich oder nach der Regulation von Labor ganzheitlich können wir aber deutlich sagen, mit 5,9, also und kurz unterhalb der Grenze, hat der Patient bereits regulative Störungen, die sich natürlich auch negativ auf seinen gesamten Stoffwechsel auswirken können. Oder ganz sicher, das wird sich daran auswirken. Das heißt, wir können relativ frühzeitig erkennen, dass sich dort etwas entwickelt, was wir im Frühstadium natürlich viel, viel leichter behandeln können, als würde sich der Zustand weiter verschlechtern und natürlich die Situation sich auch weiter verschlechtern. Für mich ist die ganzheitliche Betrachtung eine sehr gute Betrachtung, Dinge frühzeitig erkennen zu können. Das ist der eine ganz wichtige Aspekt bei Labor ganzheitlich. Ein weiterer, der ist nicht zu unterschätzen, ist, dass in der Schulmedizin ein Einzelwert betrachtet wird und ist der zu hoch oder zu niedrig und oftmals auch, sagen wir mal, im Mineralstoffhaushalt, wenn jemand zu wenig Kalzium hat, dann wird ihm Kalzium gegeben. Das ist ein schulmedizinisches Denken. Es ist zu wenig da und ich ergebe etwas dazu. In der ganzheitlichen Betrachtung geht es darum, wie stehen die vier entscheidenden Mineralstoffe, um ein Beispiel zu nennen, eigentlich zueinander? Das ist in Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium. Das heißt, da geht es plötzlich um eine Vierheit, die man sich anguckt und da auch vorsichtig ist mit Gaben von Einzelsubstanzen, weil die bringen diese Regulation, geht es um diese regulative Diagnostik, die bringen die Regulation natürlich durcheinander. Und das ist ein wichtiger und entscheidender Aspekt in der ganzheitlichen Betrachtung. Darum arbeite ich beispielsweise auch mit dem katerialen Ordnungssystem. Da geht es um polare Beziehungen und um Wechselwirkungen. Das bedeutet, nehmen wir mal die vier oder die drei Geschlechtshormone. Ich habe aber schon vier gesagt, weil es auch wirklich vier gibt. Wir kennen alle das Östrogen. Wir kennen den Gegenspieler oder die Polarität. Das ist das Progesteron und wir kennen auch das Testosteron. Da es aber immer eine Vierheit gibt, die im Stoffwechsel auch existiert, gehört auch das Cortisol als viertes Geschlechtshormon in dieses Konzept mit rein, weil, und das ist wichtig und entscheidend, bei allen Situationen, ob zu viel oder zu wenig der drei Hormone, also Progesteron, Testosteron und Östrogen vorhanden ist, das Cortisol gleicht immer diese Disbalance aus. Das ist so diese Thematik Wechselwirkung, Zusammenhänge. Das ist einfach eine erweiterte Sichtweise, die vor allen Dingen für die Therapie absolut entscheidend ist. Also haben die Ampeldiagnostik, wo wir diese Laborergebnisse einfach auf das Optimum uns konzentrieren und alle Abweichungen vom Optimum sind regulativ oder eben wirklich gestört. Katerias Ordnungssystem ist wichtig, das ist der Lüscherwürfel. Und es gibt ein Bezugssystem nach Lutz und Schole, haben wir als Bezugssystem den Zellstoffwechsel quasi als kleinste Funktionseinheit und beziehen alle Wechselwirkungen und Zusammenhänge im Stoffwechselgeschehen auf die Verbundenheit des Zellstoffwechsels. Und der wird geregelt vom Cortisol, vom Thyroxin, also von der Schilddrüse, und wird geregelt von dem Wachstumshormon und den anabolen Peptiden. Auch hier geht es um die Vierheit, die wir uns angucken, die in sich geregelt wird vom limbischen System. Das bedeutet, wir haben hier ein klares Bezugssystem und wissen, wer das regelt und können uns genau die Zusammenhänge dann später im Labor auch angucken. Und die Basis, die vierte Basis quasi auch von Labor ganzheitlich, ist eben die Matrix. Das ist das System der Grundregulation nach Pischinger. Das ist quasi der Ort, an dem das einheitliche Zusammenspiel sämtlicher Körperzellen stattfindet. Und auf diesem Boden findet auch der gesamte Zellstoffwechsel statt, sodass die ganzheitliche Betrachtung einerseits die Thematik des Zellmilieusystems, Zellstoffwechsel, Katerias Ordnungssystem als geistigen Hintergrund hat und eben die Interpretation etwas feiner justiert wird der Laborwerte, als es in der Schulmedizin nötig ist. Hierbei geht es auch um chronische Erkrankungen. Es geht darum, sie frühzeitig zu erkennen, die Zusammenhänge zu erkennen. In der Schulmedizin reicht es völlig aus. Da werden Krankheiten gesucht, hochgradige Zustände. Das ist quasi ein anderer Blickwinkel, den wir natürlich in der Labordiagnostik, wenn wir 70 Laborwerte für den Stoffwechsel untersuchen, auch erkennen. Insofern ist das Thema sichere Diagnostik hier nochmal angesprochen. Und ich habe in meiner 40-jährigen Praxistätigkeit sehr, sehr viele Patienten auch in die Schulmedizin gegeben, wo es wichtig war, bildgebende Verfahren dort nochmal in Anspruch zu nehmen oder eine Leukämie erkannt oder ähnlich schwerwiegende Krankheitsfälle, wo ich gesehen habe, das ist nicht mein Feld, an dem ich tätig sein sollte als Heilpraktiker. Hier ist die Schulmedizin gefragt. Darum eben, jeder sollte dort arbeiten, wo er auch seine Kompetenz hat und wo er auch seinen Schwerpunkt hat. Und da hilft uns die Laboranalyse natürlich eben sehr, das genau auch festzustellen.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Du hast gerade eben unter anderem die Ampeldiagnostik angesprochen, also diese Aufteilung in Rot, Gelb und Grün wie eine Ampel, die jeder kennt, an der die Laborwerte ein bisschen ausgerichtet werden. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf die Vorteile dieser Diagnostik eingehen, weil das machen ja andere Labore anders. Und es ist natürlich schön, das so veranschaulich zu sehen als Ampel. Ist es eines der großen Vorteile oder gibt es da noch weitere?
Der größte Vorteil der Ampeldiagnostik liegt darin, dass ich dem Patienten keinen Laborwert erklären muss, sondern er kann sehen, wo sich dieser Laborwert befindet. Das heißt, es ist für mich eine ganz tolle Mitmachdiagnostik. Und darum bin ich auch dankbar, dass in der Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin eine grafische Darstellung gewählt wurde, die mit keinem anderen Labor vergleichbar ist und wo jeder Laborwert quasi für sich auch spricht. Also hier heißt es, der Patient kann selber erkennen, wo liege ich denn mit meinem Laborwert. Und mir ist es auch wichtig, dass nicht nur ich verstehe, was in dem Patienten los ist, sondern dass er es selber für sich sehen und erkennen kann. Ich will mal so ein Beispiel sagen. Der Patient kann, wenn ich den Vitamin B12-Haushalt bei ihm untersuche, dann kann er selber sehen, wo stehe ich denn mit meinem Vitamin B12-Haushalt. Also er kann es selber sehen, ohne dass er sich irgendwelche Zahlen kümmern muss. Ich kann ihm dann die Erläuterung dazu geben und im Prinzip sage ich beim Vitamin B12-Haushalt, dass die Ursache des B12-Haushalts in der Regel immer in einem zu alkalischen Darm liegt. Das kann ich Ihnen dann auch noch zeigen anhand der Laborwerte. Das heißt also nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Ursachen dazu. Aber mir ist es auch ganz wichtig, dass der Patient versteht, was bedeutet ein Vitamin B12-Haushalt. Und damit er das nachvollziehen kann, gehe ich einmal auf die körperliche Ebene und erkläre ihm kurz, Vitamin B12 ist zuständig in der Zellteilung oder für die Zellteilung. Das heißt, damit aus einer Zelle zwei neue Zellen gemacht werden. Das heißt, auf einer körperlichen Ebene, sie könnten noch jünger, hübscher, frischer, knackiger aussehen, wenn genug B12 da wäre. Das ist einmal so diese körperliche Darstellung, was natürlich schon ein Bild ergibt im Kopf des Patienten. Aber ich gehe noch auf eine andere Ebene, auf eine nachvollziehbare Gefühlsebene, dass ich dem Patienten dann erläutere, dass diese körperliche Ebene die eine Ebene ist. Aber wie fühlt sich das an? Auf einer Gefühlsebene, also auf einer analogen Entsprechung bedeutet das Ganze, dass auch ein Erneuerungsprozess auf einer Seele-Geist-Ebene genauso gestört ist wie auf einer körperlichen Ebene. Und das spürt er dadurch, dass er eher Schwierigkeiten hat, Ideen in Tat und Handlung umzusetzen, dass er auf einer mentalen Ebene keine Ausdauer hat. Das heißt also, im Grunde genommen eher leicht auch erschöpft ist und dass er zwar offen ist für Neues, aber er kriegt es trotzdem nicht umgesetzt. Das sind so diese, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal Menschen, also Menschen, die gerne wohl Dinge umsetzen würden, aber irgendwie nicht so richtig dazu kommen, weil der Ansporn dafür fehlt. Und Das ist die gleiche Wirkung des Vitamin B12, aber eben auf einer analogen Entsprechung. Und mir ist es eben wichtig, dass der Patient sich darin wiederfindet. Also einmal sieht, wo steht dieser Wert, und ich meine Erläuterungen eben das nachvollziehen kann.
Ja, du hast es gerade auch nochmal angesprochen, die seelisch-geistige Ebene, die natürlich in der ganzheitlichen Sichtweise immer auch wichtig ist. Jetzt wäre es super, wenn wir das Besprochene nochmal an einem Fallbeispiel verdeutlichen könnten. Hast du uns denn ein Laborbeispiel mitgebracht, bei dem wir das Ganze ein bisschen praxisnäher nochmal verstehen können, wie so eine ganzheitliche Interpretation von Blutwerten bei einer bestimmten Erkrankung funktioniert?
Ja, ich habe natürlich jede Menge Laboranalysen, mache ich ja heute immer noch weh. Ich habe heute auch immer noch mal den einen oder anderen Patienten. Beispiel, vor kurzem eine Patientin, die mit der Migräne zu mir kam. Migräne ist ja keine Erkrankung, sondern Migräne ist ein Symptom, muss man dazu sagen, weil die Migräne ist nichts anderes als ein Energiemangel im Gehirn. Dieser Energiemangel hat viele Auslöser, aber das Symptom entsteht immer im Gehirn durch eine Hypoglykämie. Diese Patientin, die zu mir kam, hatte berichtet, dass sie während der Schwangerschaft keine Migräne hatte, hatte aber Schwangerschaftserbrechen und hatte auch Schwangerschaftsdiabetes, was vergesellschaftet ist mit der Symptomatik, die auch zur Migräne führt, nämlich zu einer sogenannten Hypoglykämie. Und diese Patientin hatte etwas, was ganz viele Patienten mit Migräne im Laborbefund haben. Vielleicht muss ich noch mal ganz kurz erläutern. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass Cortisol unser Ausgleichshormon ist. Bei allen hormonellen Situationen im Bereich der Stoffwechselhormone, aber auch im Bereich der Geschlechtshormone. Und eine Hypoglykämie kommt immer dann zustande, wenn der Körper eine Unterzuckerung ausgleichen muss, was er immer macht durch Adrenalin und auch durch Cortisol, ist aber kurzfristig nicht leisten kann. Weil das sind so Situationen, die dann als Beispiel auch eine Migräne auslösen. Beispiel, kurz vor der Menstruation geht das Progesteron runter und es muss durch Cortisol ausgeglichen werden, was in einem gesunden Organismus auch überhaupt gar kein Problem ist, aber in einem gestörten Stoffwechsel schon zu einem Problem werden kann, wenn nämlich die Nebenniere nicht noch mehr Cortisol produzieren kann, um das Progesteron auszugleichen, weil es bereits am Ende ist und auch die Schilddrüse, was auch ein Cortisol-ähnlichen Stoff dann nochmal der Nebenniere zur Seite steht, das wäre das Reverse T3. Wenn das nicht mehr möglich ist, auf eine Energieebene den Bedarf voll auszugleichen, dann kommt es zum Zusammenbruch, das ist diese Hypoglykämie. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Aber der Migräneanfall ist immer das gleiche Thema. Und ich erlebe halt bei fast allen Migränepatienten, dass die eine Kombination von Laborwerten haben. Einmal haben viele ein dem Stoffwechsel entsprechend zu geringes Cholesterin. Cholesterin ist ja kein Fett, sondern ein Steroid, also ein einwertiger Alkohol, könnte man eigentlich auch sagen, und dient in erster Linie dem Zellschutz. Das heißt, es wird bei Bedarf in die Zellmembran eingebaut. Darum haben wir dann auch viel Cholesterin, was zur Körperzelle geht und wenig wieder zurückkommt. Das heißt, eine große Differenz zwischen dem HDL und dem LDL. Das heißt, der Körperschutz ist bei vielen dieser Patienten reduziert. Ich bleibe mal auf der körperlichen Ebene, gehe dann gleich auf den seelisch-geistigen Aspekt. Ein weiterer Hinweis ist eben, oder bleiben wir dabei, beim Cholesterin. Ein Mangel an Cholesterin bedeutet, die Patienten sind sehr fühlig, nehmen alles auf, saugen alles auf, wie ein Schwamm, was sie in der nächsten Lebensumgebung auch erleben. Das geht dann erstmal in das Gesamtsystem Mensch rein, sowohl körperlich als auch seelisch-geistig. Ein zweiter Wert, den ich gerne nutze, um den Schutz nach außen mir anzuschauen, sind die Thrombozyten. Die sorgen ja dafür, dass wir, wenn wir uns geschnitten haben, innerlich nicht ausbluten. Analoge Entsprechung ist der tiefe innere Schutz. Bei einem starken Mangel an Thrombozyten, die auch immer mit dem Leberstoffwechsel zu tun haben, Mangel an Thrombozyten, nehmen die Menschen sich alles sehr zu Herzen, was sie erleben. Also geringes Cholesterin, geringe Thrombozyten haben ganz häufig genau diese Patienten. Dann nehmen sie ganz, ganz viel auf. Und das Entscheidende ist, dass sie das, was sie aufnehmen, auch in Ruhe verarbeiten können. Und die Verarbeitungsintensität auf einer körperlichen Ebene, dafür ist die Leber zuständig und das können wir an der Cholinesterase ablesen, also die Leberleistung. Diese sollte immer im Kontext stehen mit dem Langzeitzuckerwert, um das eben gucken, wie verhält sich die Leberleistung insgesamt im Stoffwechsel. Und wenn dieser Wert relativ zu niedrig ist, sag das mal bewusst, auch bezogen auf den Stoffwechsel zu niedrig ist, dann sind es eben Menschen, die alles aufsaugen wie ein Schwamm, lassen alles ganz tief in sich rein und verarbeiten es langsam und gründlich. Und das führt immer zu einem inneren Stress, wenn man so will, zu einer inneren Überforderung. Das heißt, hier ist das Thema Abgrenzung wichtig und Verarbeitung. Und das ist quasi für diese Menschen oftmals dann ein zu viel, was sich dann eben entsprechend in der Migräne darstellt. Viele Patienten, die Migräne haben, haben beispielsweise auch in ihrem Kohlenhydratstoffwechsel erhebliche Schwierigkeiten. Das ist ja eines der wichtigsten Auslöser eben auch für das Cortisol, was eben auch den Langzeitzuckerwert letzten Endes ausgleicht, wenn man so will. Und die Nebenniere können wir sehr gut untersuchen, indem wir das Verhältnis auch DHEAS und Cortisol einmal aus dem Blut, aber vielleicht noch besser über einen Tagesprofil mal ins Vergleich oder im Vergleich sehen. Eisenmangel ist häufig ein Thema und. Das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die ich in der Laboranalyse finde. Wichtig ist aber auch, dass wir aus der Anamnese mal genau gucken, wie ist eigentlich die Lebensführung. Und ich hatte vor kurzem eine Patientin mit Migräne, die mir erzählte, dass sie immer dann eine Migräne bekommt, wenn sie eine Mahlzeit auslässt. Ist natürlich der Klassiker. Ja, deswegen dürfen Migränepatienten auch kein Intervallfasten machen oder sollten sie nicht machen, weil das Auslassen einer Mahlzeit führt relativ schnell bei Dauerstress zu einer Unterzuckerung. Und auch das ist eines der Auslöser für eine Migräne. Dieser Patient konnte ich relativ schnell und sicher auch dadurch helfen, dass ich ihr den Zusammenhang erläutert habe. Bestimmte Maßnahmen, sie hatte auch genau diese Thematik mit dem niedrigen Cholesterin, niedrigen Thrombozyten und der niedrigen Cholinesterase, ihre Lebensführung anpassen. Und sie hat im letzten halben Jahr nicht einmal Migräne gehabt, weil sie einfach ihre eigenen Mechanismen kennt. Die kann sie abstellen und wir haben auf einer körperlichen Ebene eben für eine Unterstützung gesorgt. Das vielleicht mal so an einem Beispiel erläutert, dass es auch nicht darum geht, einen Laborwert uns anzugucken, der für ein Krankheitsgeschehen steht, sondern zu versuchen, wie mit einem Adlerblick quasi oberhalb der Laboranalyse auf das Gesamtgeschehen einen Blick zu werfen und die Wechselwirkungen und Zusammenhänge, die im Laborbefund wiederzufinden sind, diese Zusammenhänge zu erkennen, zu erfassen und dann auch entsprechend als Hilfestellung für den Patienten weiterzugeben. Denn er muss ja letzten Endes die Arbeit machen. Unsere Mittel, die wir geben und verschreiben, die sollten ein angenehmes Beiwerk sein, um das eine oder andere zu unterstützen. Aber die Erkrankungen entstehen ja immer aus der Lebenssituation heraus und die gilt es am Ende des Tages dann zu erkennen und zu verändern. Und da hilft auch das Labor, eben wenn wir das auf einer Seele-Geist-Ebene uns entsprechend auch anschauen, den Patienten eine Hilfestellung zu geben, wo er dann selber erkennen kann, wie er was am besten neu strukturiert und verändert.
Ja, vielen Dank für die Einblicke und für das Fallbeispiel Migräne. Ja, da sieht man ganz schön, wie die ganzheitliche Interpretation von den Blutwerten dann dabei helfen kann, wirklich langfristig die Situation der Patienten zu verbessern. Wer weitere Fälle lesen möchte, findet auch noch was bei dir im Buch. Aber zum Schluss würde ich noch mal eine kleine Fragerunde mit dir machen. Wir haben immer am Schluss so drei kurze Fragen, die wir allen Interviewpartnern stellen. Das wäre zuerst unsere Kategorie Top und Flop. Was war denn bislang beruflich dein größtes Erfolgserlebnis und was vielleicht auch deine größte Enttäuschung?
Ja, an die Erfolge erinnert man sich natürlich am allerliebsten. Also ich habe vielen, vielen Kindern, die eben eine Neurodermitis hatten, helfen können und auch vielen Kindern, die Asthma hatten, weil hier gibt es eine Gemeinsamkeit, das ist nämlich die Atopie, das gehört zum atopischen Formenkreis. Und Atopie heißt quasi eher übersetzt Ortfindungsstörungen. Das heißt also im Grunde genommen, Sie finden nicht ihren Ort. Und das ist das Thema der Niere, weil beide Erkrankungen, sowohl die Neurodermitis als auch chronisch obstruktive Erkrankungen als auch Asthma, haben ein und denselben Ausgangspunkt. Das ist eine Fehlleitung im Bereich der Niere. Und da habe ich meine größten Erfolge in der Kindertherapie gehabt, muss ich sagen. Es hat immer wieder Spaß gemacht, weil ich wusste, es funktioniert. Und das Konzept ist quasi wie eine sichere Bank gewesen. Mein größter Misserfolg, ja, wo ich mich persönlich eigentlich auch immer drüber ärgere, wenn Patienten gut starten mit der Therapie. Ein guter Freund von mir, der war viel zu klein für sein Gewicht. Der hat also nicht nur wenig Übergewicht, sondern der wog 140 Kilo bei einer Größe von 1,90 ungefähr oder 1,85. Der hat super abgenommen. Der hat, seine Haut hat sich verändert mit seiner Ernährungsumstellung. Wir haben das Durchstarterprogramm von gesund und aktiv gemacht. Ich habe ihm ein paar Mittel aufgeschrieben zur Stoffwechselaktivierung, an seine Ernährung umgestellt. Und also der hat innerhalb von kürzester Zeit 14 Kilo abgenommen. Das konnte man noch gar nicht so schnell sehen. Aber das größte Erlebnis, was er hatte, war eben, dass seine Dermatologin fragte, was er denn gemacht hat, weil die Haut sich so positiv verändert hat. Das war ein super guter Start. 3 Monate später war alles wieder ziemlich kaputt, weil er hat dann aufgehört, hat große Ausnahmen gemacht. Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen Frust, denn auch mir, wenn ich so miterleben muss, dass Menschen gute Ansätze haben, aber am Ende des Tages dann nicht durchhalten. Da ist dann der innere Schweinehund so stark geworden, dass es eben dann doch nicht funktioniert hat. Und persönliche Misserfolge, ja, wenn man Patienten dann am Ende des Tages doch nicht helfen konnte, das sind dann schon so Niederlagen, wo entweder mein Wissen nicht ausgereicht hat oder ich an dem ein Lernprozess gewesen ist oder schwerwiegende Erkrankungen, nehmen wir Lupus erythematodes, eine klassische Erkrankung über den Nierenfunktionskreis. Ja, das sind so Dinge, die sind eine Herausforderung und immer wieder eine Herausforderung, wo ich denn davor stehe und kenne zwar die Zusammenhänge, auch wie man das anfassen kann, aber es sind dann so tiefgreifende psychische Prozesse, an die man so ganz simpel und einfach nicht drankommt. Also das ist so das, was einerseits für mich Herausforderung ist, aber auch mir immer mal wieder meine Grenzen aufzeigt, die einfach da sind.
Gibt es denn eine Falschinformation zur Blutdiagnostik, die du schon immer mal klarstellen wolltest?
Ja.
Jetzt ist die Möglichkeit.
Ja, da gibt es einige, aber ich möchte vielleicht ein Beispiel mal bringen. Und zwar, das ist die Osteoporose. Die Osteoporose, weil sie nämlich falsch behandelt wird von der Schulmedizin, weil sie nicht verstanden wurde. Und eine Osteoporose ist, deutsch heißt es Knochenschwund. Und was dem Knochen schwindet, ist das Bindegewebe. Hintergrund ist ganz klar, wenn man das Lüscher-System sich anguckt, Mangel an Wachstumshormon aufgrund auch von einem viel zu hohen dauerhaften Insulinspiegel. Es kommt zur Degeneration und wie gesagt, was degeneriert, ist nicht der Gesamtknochen, sondern im Knochenanteil das Weiche oder das Bindegewebe. Der Knochen geht dann bei, weil er hat ein Verhältnis von 25% fester Bestandteile, 75% weicher Bestandteile. Um dieses System wieder anzugleichen, werden dann aus dem Knochen, wird das Calcium rausgespült, um einigermaßen Angleich zu haben. Denn wenn man aus einem Knochen die weichen Bestandteile, die elastischen Anteile rausnimmt oder reduziert und die festen drin lässt, dann wird der Knochen zu starr und er bricht. Jetzt geht die Schulmedizin bei und macht knochendichte Messungen und sagt, da ist zu wenig Calcium drin. Ja, es ist richtig, aber im Verhältnis zu dem weichen Bindegewebe oder zu dem Bindegewebe ist es immer noch zu viel. Und da wird meines Erachtens der Fehler gemacht, dass man dann dem Knochen Calcium gibt und dann auch noch ganz schlimm eben das Vitamin D. Das untersucht man ja auch nicht mal richtig. Da macht man es 25 OH und nicht das 1,25 OH, was dann in dem Fall richtig wäre. Da macht man eine Therapie, dass in den Knochen, wo relativ schon viel zu viel Calcium drin ist, noch mehr Calcium reingebracht wird. Und das führt automatisch zum Knochenbruch. Was man hier tun müsste, sind die elastischen Anteile zu verbessern, sprich das Bindegewebe. Das ist eine völlig andere Therapie. Das ist eine regulative Therapie des Stoffwechsels insgesamt, was man wunderbar machen kann. Und wenn man sich mal den Gegenspieler zum Calcium anspielt oder ich will mal sagen, nicht sagen Gegenspieler, sondern die Polarität, das wäre Magnesium. Das heißt, die Patienten bräuchten eher Magnesium. Was sie vor allen Dingen brauchen, wäre Silizium. Und was sie vor allen Dingen brauchen, ist eine vernünftige Ernährungsführung. Also für diese Frage bin ich dir sehr, sehr dankbar, Jasmin, weil es muss leider gesagt werden, eine Behandlung seitens der Schulmedizin, weil es ist falsch, weil die Krankheit und das Krankheitsgeschehen nicht verstanden wurde. Und ich hoffe, dass in der Naturheilkunde hier einfach anders gedacht wird und man nicht beigeht und einen Knochen, wo schon relativ zu viel Kalzium drin ist, noch mehr Kalzium reintut, sondern hier wäre es, wie gesagt, wichtig, das Bindegewebe zu behandeln, den Aufbau zu strukturieren und dass das Wachstumshormon gefragt, was man jetzt nicht geben sollte, sondern sich angucken sollte, warum das Wachstumshormon reduziert ist und diese Geschehnisse dann entsprechend in den Vordergrund stellt.
Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Letzte Frage, auf die Antwort bin ich auch immer ganz gespannt. Was ist denn dein Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Haha, interessante Frage. Ja, ich werde in diesem Jahr 74 und kann nur eines sagen, bleibe am Ball, bleib hungrig, bleib gierig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie auch immer, nach Wissen, nach Erlebnissen, bleibe einfach dabei. Viele, die das Rentenstadium erreicht haben, die haben nach kurzer Zeit den Keller aufgeräumt, die haben irgendwann die Fotoalben sortiert und dann kommt die große Frage, und was jetzt? Ja, bleib im Kopf gierig nach neuem Ding, Wissen und bleibe hungrig. Das wäre so mein Lebensmotto, was ich hier an dieser Stelle auch gerne weitergebe.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, dann bleib dabei. Super, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank, Jasmin, und wünsche dir noch einen schönen Tag und bleibe gierig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Informationen zu unserer Expertin, ihren Büchern und Ausbildungsangeboten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.